Hi, Kadiana, hier ist Anna.
Grüß Gott, hallo, na, wie geht's?
Hi, gut. Ich rufe an, weil ich einen neuen Gast für dich habe, für den Podcast.
Von nie gehört, oder?
Ich habe mehrere Podcasts. Ja, genau, richtig, der Podcast.
Der Podcast, mein Lieblingspodcast.
Und wir haben diesmal zu Gast Jan Traube, der CEO und Chefredakteur von Geheimtipp Hamburg.
Ach, geil, CEO, das ist meine Lieblingsposition.
Okay.
Ja, nee, ich kenne ihn nicht, also ich habe noch nie von dem gehört, also freue ich mich sehr, mit dem zu parlieren. Du merkst ja schon an meiner coolen Sprache, ich bin gerade im Tonstudio und ich nehme gerade meine eine Platte auf. Und zwar habe ich die zusammen gemacht mit Mark Keaton. Shoutout Mark Keaton an dieser Stelle und natürlich auch wieder Buse, weil Buse war ja zu Gast bei mir vor 100 Jahren.
Stimmt.
Weißt du noch, der Rapper? Und ja, da habe ich mal ein paar Lyrics gedroppt und da draußen haben wir jetzt gerade ein awesome Beat gemacht. So,
Mal hören.
Hast du Lust?
Ja, Bock drauf.
Okay, ich zeig dir mal was, was du noch nie gehört hast. 1, 2, 3, goes.
Okay, warte mal, ich muss ja den Beat, den ich hier schon. Okay. Okay, okay. Die Lyrics sind nicht so gut. Okay, okay. Okay, okay. We're stuck up bitches, we like it. We're rude and obnoxious, but we like it. We scream and we shout, we fight back. We're stuck up bitches, but we like it. We're stuck up bitches, we like it. We're rude and obnoxious, but we like it. We scream and we shout, we fight back. We're stuck up bitches, but we like it.
English, ne? Respect that.
Nee, wirklich? Okay, cool. Hashtag Katja Rules.
Und, wie fandst du es?
Mega, ich fand's richtig toll. Gerade
gehört. Boah, ich habe wirklich richtig Zahnschmerzen. Ich war jetzt schon dreimal beim Zahnarzt und ich muss jetzt, also ich nehme schon Antibiotika und die Frau muss mir immer so Streifen reintun. Ja, da tut sie immer Streifen rein. Aber sie macht das immer und danach streichelt sie mit ihrer Hand meine Wange. Und es ist so krass, wie schnell man dann, also es ist so eine liebe ältere Dame und sofort fühle ich mich so, sie tut mir unfassbar weh und dann macht sie dieses Streicheln und ich bin so,
voll nett.
Voll nett. Und die Zahnarzt. Wann warst du zuletzt zum Zahnarzt? Das ist eigentlich meine erste Frage. Jan, wann warst du zuletzt beim Zahnarzt?
Ich fange mal so an, es gab eine Zeit lang, da hatte ich richtig Angst vorm Zahnarzt. Ich glaube, generell jeder Mensch hat irgendwie Angst vorm Zahnarzt. Also niemand kann mir zumindest erzählen, heute Zahnarzt, da bin ich richtig Bock drauf.
Ja, boah, ich freue mich, am 18. geht es wieder zum Zahnarzt.
Genau. Und ich glaube, ich hatte halt in meiner Kindheit so wie jeder... wie jeder Jungspund halt dann irgendwie auch mal so ein Generalcheck und dann hieß es so, ja, Klammer, ja, nein. Und
Zahnspange?
Ja, genau.
Okay, ja.
Ich hatte dann so eine Lose und bei dieser Vermessung dieser Zahnspange oder wie auch immer, hat mich der damalige Kieferchirurg halt so krass, wie soll man sagen, oral vergewaltigt klingt ein bisschen ziemlich schwierig.
Aber wirklich, hat dir so wehgetan, ja?
Er hat mir richtig wehgetan.
Das?
Dass ich so einen bleibenden Knacks davon getragen habe und dachte so, ey, was soll das? Wieso kann man denn gerade halt irgendwie bei Kindern nicht so ein bisschen...
Krass, ja.
Nicht so brachial rangehen. Naja, und dementsprechend habe ich dann halt irgendwie so für mich eine Zeit irgendwie gehabt. Also ich glaube, ich habe okaye Zähne, so ist kein Problem.
Sehr schön. Die Leute sehen es nicht, wenn wir im Podcast sind, aber wunderbare Zähne. Wir werden auch davon gleich ein Foto machen, uns bei Instagram reintun.
Unbedingt.
Und das könnt ihr dann alle die schöne Zähne beobachten.
Nee, aber es war dann auf jeden Fall so, dass ich halt irgendwie einen kleinen Knacks hatte und dachte so, nee, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr auf Zahnarzt. Bis dann, das hat sich so, naja, keine Ahnung, wann kriegt man eine Zahnspange, sag mal.
13 ungefähr, 14, 14 ja.
Und dann war ich bestimmt halt so 5 Jahre nicht beim Zahnarzt. Und 6 Jahre vielleicht sogar.
Ja.
Und dann ist meine damalige beste Freundin, ist Zahnärztin geworden. Und die hat dann irgendwie in ihrem Studium schon mal gesagt, so komm, ich mach das für dich. Und seitdem bin ich dann wieder so gut aufgehoben. Und da konnte ich so,
und gehst du immer wieder zu ihr hin?
Ja, es geht leider nicht mehr. Die ist jetzt nicht mehr in Hamburg, sondern die ist in den Süden gezogen. Und jetzt bin ich aber auch wieder bei einem Kumpel gelandet und der ist halt einfach so, der, ja, mittlerweile ist man auch ein bisschen robuster geworden, würde ich mal behaupten, aber der ist auch immer sehr darauf bedacht, einem nicht weh zu tun oder wenn es weh tut, sag Bescheid, dann narkotisiere ich dich.
Also, sofort.
Alright.
Ich mache nur eine Zahnreinigung, aber wir können sofort machen. Wir können
genau.
Ich hatte als Kind, ich weiß nicht, was mein Knacks war, aber ich wollte unbedingt eine Zahnspange haben.
Okay.
Ich wollte eine Zahnspange haben und dann bin ich immer zum Zahnarzt gegangen und habe so irgendwie meinen Kiefer etwas so leicht nach vorne oder irgendwas gemacht, weil ich dachte so, wenn ich das mal habe, dann wird der Zahnarzt gar sagen so, okay, die braucht eine Zahnspange.
Aber aus welchem Grund will man eine Zahnspange
haben? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das war cool. Und ich weiß noch, was ich dann auch gemacht habe, aber ich war viel jünger. Ich war nicht 13, ich war vielleicht 8, 9 oder sowas. Und dann habe ich habe so einen Ring genommen und den nach vorne gebogen. Und es war so ein dicker. Und den habe ich mir dann in die Zähne reingetan, sodass es so aussieht wie so eine Goldzahnspange.
Okay.
Ja, ich weiß, das war ein bisschen...
Ich glaube, du hast damals schon zu viele Rap-Videos gesehen. Und
ich als großer Rap-Fan. Aber einen Freund zu haben, der Zahnarzt ist,
ist wirklich gut. Und um deine Frage zu beantworten, ich war das letzte Mal vor 2 Monaten und ich bin immer so im 2-3-Monats-Abstand bei der Zahnreinigung. Und
wirklich?
Kurz beim Check halt einmal bei ihm. Aber auch einfach so, um ihn zu sehen, um kurz mal, weiß nicht, ist immer ein ganz netter Plausch, den man dann so hat. Ist
zumindest, aber du machst sehr gut.
Genau so,
super.
Ja, aber es ist zumindest nicht so anonym, wenn man so, ja, der Nächste bitte. Und dann legt man sich da auf den Stuhl und dann ist so, A18, 5309, B, was auch immer. Ich verstehe es ja auch nicht, was die labern. Und dann ist halt irgendwie immer ganz nett. Und so, und wie war dein Wochenende? Was hast du so vor? Und so, komm mal ein bisschen quatschen.
Ich war beim Zahnarzt und sie meinte so, okay, du hast ein paar Löcher oder was auch immer, du musst bohren. Und dann hatte ich natürlich Angst, und weil ich das damit assoziiere wie du als Kind, dass es super viel wehtut. Und dann vor kurzem war ich da und sie hat die gebohrt und es hat halt gar nicht wehgetan. Also es war viel, viel nicht so schlimm. Viel, viel weniger schlimm, als ich gedacht habe. Und ich habe mich so gefreut, dass ich die Zahnärztin umarmt habe.
Oh, geil.
Und ich bin dann rausgegangen ins Wartezimmer und ich so, es hat gar nicht wehgetan.
Und zu allen Leuten.
Zu allen rüber.
Und aber auch nochmal so, alle anderen umarmt.
Alle anderen nochmal. Es war eine Begeisterung. Es war auch eine andere Zahnärztin als jetzt diese.
Nee, ich finde aber trotzdem, egal was ist, ich bin immer angespannt vor so einem Zahnarzttermin. Ich denke immer so, oh, was ist, wenn er doch ein Loch findet oder so, und dann bohrt er und gar keinen Bock drauf. Einfach keinen Bock drauf. Nicht, weil ich es nicht aushalten würde oder vielleicht auch das. Nein, Quatsch. Es hat sich so ein bisschen gelegt, aber es ist einfach unangenehm. Also, ne, und damit möchte ich diese Zahnärzte kommen. Also, aber Shoutout an meinen Zahnarzt Victor, du bist der Beste.
Victor, du bist der Beste.
Machst du richtig gut, mein Lieber.
Ganz traurige, was jetzt ganz traurig wird, anscheinend sind Zahnärzte, die höchste Selbstmordrate haben.
Really?
Ja, ich lache, habe ich mal irgendwo, vielleicht verwechsel ich auch meine ganzen Informationen, aber anscheinend habe ich das mal gelesen, weil sie ihren Beruf nie zu 100% perfekt machen können, weil sie eigentlich nie genug Zeit haben, und das ist frustrierend, und das treibt einen in den Wahnsinn. Das muss man nicht fact-checken, weil das kann alles auch von einem Film, also mein Wissen kann auch von irgendeinem Film, den ich geschaut habe.
Okay, wir halten fest, Zahnärzte sind akut gefährdet.
Gefährdet, genau. Also jetzt auch nochmal,
Victor, tu es nicht.
Und wenn ihr spenden wollt, es gibt Zahnärzte, helfen, sich nicht umzubringen, spenden. Ja, gut. Das war es eigentlich schon von uns. Das war das Interview.
Cool.
Ich wollte nur zu Zahnarzt.
Ich bin ja auch der absolute Experte auf diesem Gebiet.
Ja, anscheinend.
Hoffe ich wirklich, dass ich dir weiterhelfen konnte.
Jan Traupe, freue mich sehr, dass du zu Gast heute bist.
Ach, das klingt so schön offiziell.
Ja, jetzt wollte ich auch mal deinen Namen droppen.
Hi.
Hi.
Moin.
Moin, moin, wie man das so schön sagt hier. Du kommst aus Hamburg.
Ich bin hier geboren zumindest.
Mhm.
Und habe dann hier schön in den Elbvororten meine ersten Lebensjahre verbracht, ehe meine Family auf die glorreiche Idee gekommen ist, an die Ostsee zu ziehen.
Okay, wo da?
Das nächste, was man kennt, ist immer so Eckernförde, also wenn ich jetzt sage Kappeln an der Schlei.
Oh, das kenne ich.
Geil.
Die haben einen guten Salatbuffet.
Wirklich?
Standort.
Nee. Ist das so? Nein. Nee, Kappeln kennt man eigentlich nicht so, aber ist halt eine wunderschöne kleine Stadt, ist so ein schönes 10.000 Seelen-Kaff und davon da so im Umkreis, wir haben überall mal gewohnt, und ist irgendwie schon, wenn man so das auch gerade so rückblickend betrachtet, immer ziemlich nice, eigentlich da groß geworden zu sein.
Mit wie vielen Jahren bist du da hingezogen?
Also zur ersten Klasse, so mit 6, 7 Jahren ungefähr. Ja, so mit 6, ne? So wird man eingeschult. Und jetzt lerne ich es wieder gerade voll zu wertschätzen. Und es ist halt voll geil, wenn man irgendwie mal ein Wochenende nichts vorhat, dass man einfach hoch zu seiner Family fährt und schön an die Ostsee fährt. Ne? Mhm.
Und wann bist du wieder, dann bist du wahrscheinlich...
Abi gemacht und direkt nach dem Abi
wieder zurück nach,
wieder zurück nach Hamburg und direkt eigentlich angefangen zu studieren.
Jetzt manövrieren wir uns in diesem Gespräch langsam und immer näher, Stückchen für Stückchen, zu deinem Beruf und das, was du machst und wer du bist. Und bevor wir dahin kommen, wollte ich dich fragen, was waren denn deine ersten Berufe, die du jemals gemacht hast? Also ich will von ganz Anfang, von dem Kleinsten, warst du mal Babysitter, warst du mal Taxifahrer?
Okay. Ich muss wirklich überlegen, der allererste Job, den ich hatte, war zugleich eigentlich, glaube ich, auch fast der geilste.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ja?
Und zwar, ja, es hört sich so unspektakulär an, aber ich habe so ungefähr mit 15, 16 Jahren angefangen, im Getränkemarkt zu arbeiten.
Mhm.
Und bin da die ganzen Gabelstapler und E-Ameisen und sonst was gefahren und wir hatten halt ein super krass lustiges Team und haben halt einfach nur Getränke verkauft, Getränke nachgefüllt und das war so damals irgendwie voll der lustige Zufall, da irgendwie reinzuraten.
Ja, wie kam das?
Ja, irgendwie so über einen Kumpel, der so meinte, ja, hast du nicht auch Bock, irgendwie hier bei uns wird ein Job frei? Und dann bin ich da irgendwie einen Tag irgendwie mit ihm hin und hatte das auch so null auf der Uhr. Und dann meinte der so, ja, okay, ja, das passt doch, ja, dann fang doch morgen an. Und war so, hä?
Wie geil.
So einfach kriegt man einen Job. So.
Ja, ja. Und, ja. Du so, warum?
Eltern auch immer so, ja.
Du musst studieren, du musst das und das machen.
Nee, gar nicht, aber so nach dem Motto, ja, so, wie sieht's aus? Hast du nicht irgendwie auch mal Bock, dir ein bisschen extra Taschen geben? Ich mir so, ja, klar. Und dann war so, also ich, so kurz davor eigentlich erst so richtig das Gespräch geführt. Und dann war so, ja, cool, ich habe einen Job. Und dann war so, hä? Okay, das ging schnell. Und
darf man Gabelstapler fahren ohne
Führerschein? Nein, natürlich nicht.
Okay, das
ist halt Top Secret, also ist mittlerweile eh verjährt. Ich sage Podcast. Auch nicht, um welchen Getränkemarkt es sich handelt. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe da quasi meine ganze Schulzeit eigentlich dann, also mehr oder weniger in der Oberstufe dann quasi gearbeitet.
Cool.
War voll lustig und ja, dann habe ich direkt eigentlich auch in der Oberstufe meine erste Firma gegründet und zwar...
Oh mein Gott!
Ja, natürlich. Und zwar haben wir damals gab es das Internet ja noch nicht so krass, ne? Mhm. Ich bin ja noch genauso wie du ja wahrscheinlich so Generation Modem und einer kann telefonieren, dann kann der andere nicht ins Internet.
Mhm.
Und trotzdem kam es dann
Obwohl,
so.
Obwohl, nee, ich bin eigentlich mit iPhones, also ich bin ja sehr jung, also die Leute, die wissen, ich bin ja fast erst 19.
Ah, okay. Muss an deiner guten Stimme liegen. ja, nee, ich habe, wir haben einfach so, wir haben Websites für Ferienwohnungen und Apartments und sowas gebaut, weil damals gab es noch keinen Booking.com und diese ganze Geschichten, sondern alle haben halt so ein Straßenschild gehabt und da stand dann irgendwie sowas drauf wie Ferienwohnung Ostsee Kappeln.de und wir haben diese Websites gebaut und haben einfach gesagt, wir machen die Fotos dafür und dann war der andere Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der war sehr, sehr erfahren im Coding und dann haben wir so da, ja, keine Ahnung, unsere 10, 12 Websites so
gebastelt
im Jahr. Also so pro Monat. Und das war immer ein ganz gutes Taschengeld.
What?
Ja, ja, es
sehr ging, cool. Also, und
wir haben uns den Job quasi selber besorgt. Meine Mom war irgendwie befreundet mit
wie
einer.
Wie hieß die Firma? Also wie hieß das?
Uff, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen wir denn? Irgendwas mit Digital Art. Das war komplett, also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie einfach nur unseren Namen, Traupe und Martin Digital Art oder so. Wir hatten eigentlich nichts mit Digital Art zu tun.
Ja,
aber Website so. Aber der Name war auch irgendwie mehr oder weniger sekundär. Boah, das ist echt eine gute Frage, wie diese Firma hieß.
Und hatte die ein Domain? Ein
ja.
Aber vielleicht gibt es diese Domain auch.
Nee, die gibt es nicht mehr. Nee. Wir haben das alles nur so über tatsächlich mehr oder weniger Akquisearbeit an der Haustür gemacht. So, wir sind dann halt zu der einen Freundin von meiner Mom hingefahren und haben gesagt, so ja, so und so stellen wir uns das vor. Also so wie man es heute auch in der Werbung macht. Ne?
Ja, klar.
Hatten so eine kleine Mini-Präsentation gebastelt. Damals noch mit der ersten Version von PowerPoint, was auch immer. Und dann hat sie gesagt, ja, sieht auch gut aus. Gebe ich euch damals, ich glaube, das waren sowas wie 500 Euro oder so.
Wie cool.
Und dann waren wir so,
und wie 500 alt warst du da?
Euro. Ja, da war ich so 17, 18 auch, glaube ich.
Gott.
Ja, und dann haben wir das durchgezogen und dann irgendwie haben wir immer größere Projekte gemacht. Und dann hat sich das irgendwie so verlaufen, weil dann war so Abi vorbei, dann wollte ich studieren. Und dann haben wir das irgendwie nicht mehr so richtig halt hinbekommen. Und habe auch gesagt, so komm, jeder geht jetzt mal so seinen eigenen Weg. Und dann hat sich das mehr oder weniger klanglos aufgelöst, ne? Aber das waren so die Anfänge eigentlich.
Von dem, was du eigentlich auch so machst, die heute so.
Wenn man
machst,
so will, ja.
Also hast relativ schnell so diesen Werdegang angefangen.
Ja, es klingt jetzt mega spießig und irgendwie voll streberhaft, aber ich wusste ehrlich gesagt schon so in der 9. Klasse, was ich eigentlich machen will. Und alle waren immer so mega desperate und irgendwie so, oh, ich weiß nicht, was ich machen will. Und bei mir war immer so, ja, ich habe voll Bock auf Medien, ich habe voll Bock auf Fotografie, auf Journalismus und werde das schon irgendwie hinkriegen.
Aber du wusstest so, in welche Richtung du arbeiten wolltest, Medien, Fotografie, aber war es denn, dass du gesagt hast, okay, ich will Artfotograf werden, also war es so was Spezielles, was du wusstest, oder war es halt einfach nur in dieser Richtung, in da will ich mich bewegen, oder wusstest du, ich will auf jeden Fall CEO werden, was du ja jetzt bist?
Ich glaube, die...
Soweit gar nicht.
Na, ich glaube halt irgendwie schon, dass es irgendwie... Für mich klar war, dass ich halt irgendwie Bock so auf das Mediengeschäft hatte, weil irgendwie hatte ich schon viele Berührungspunkte. Ich war irgendwie so ein bisschen vorgeprägt. Ich hatte halt relativ früh irgendwie einen Computer und habe mich halt einfach so damit beschäftigt, ne? Also so dieses ganze Digital Native. Ich meine, ich bin eigentlich, bis ich 16 war, auf dem Fußballplatz groß geworden. Und dann war es halt irgendwie so, auf einmal hatten alle einen Computer und dann musste man irgendwie mitziehen. Und dann hat man sich irgendwie damit voll krass beschäftigt. Und ich glaube, mein Dad hat mir damals irgendwie so mit 12 oder so einen ersten, so eine Uraltmaschine hingestellt, nur so ein bisschen. Da war so Paint und ein Texteditor drauf und nicht mal Internet oder so. Und dann ging es halt irgendwie so langsam los, dass man sich damit einfach so beschäftigt hat.
Das ist lustig, weil als meine Mutter oder als wir einen Computer bekommen haben, ich war auch
10. Ihr habt ja wahrscheinlich schon direkt einen MacBook oder einen Laptop oder sowas dann bekommen, oder?
Nee, ich bin älter als du.
Ja, was denn jetzt? Jetzt verwirrst du mich.
Ich verwirre unsere wunderschönen Zuschauer immer mal wieder. Aber ich hab einen Computer bekommen und mein Ding war, dass ich unbedingt Sekretärin werden wollte. Weil ich fand das immer so toll, einfach nur so schnell zu tippen. Und
Kannst du schnell tippen?
Ja, weil ich bin ja in den Staaten aufgewachsen oder habe längere Zeit da gewohnt, als ich Teenager war. Und es ist sogar ein Fach. Also wir haben das als, so wie Science, haben wir Schnelltippenkurse.
Ah ja, okay.
Das heißt, man hatte halt einen Computer und eine Tastatur. Und vorne musste vorne nach geradeaus gucken. Und da haben sie gesagt, jetzt LL. Und man durfte halt nie nach unten gucken. Und dann konnte man halt lernen, schnell zu schreiben, ohne auf die Tastatur zu gucken.
Voll gut eigentlich, ne?
Eigentlich, ja. Eigentlich merkwürdig. Eigentlich
Frauen. Ich habe es nie gelernt offiziell. So. Ich habe nie so einen Kurs gemacht oder so, sondern ich bin einfach so, ich glaube, ich tippe auch nicht mit 10 Fingern. Ich habe nicht diese krasse Technik, sondern ich bin immer so, okay, hier muss ich irgendwie sowas machen.
Ja.
Und dann hat das irgendwie so alles hingehauen. Aber
ich glaube, das lernt man einfach, wenn man schnell viel Laptop benutzt. Ich kann auch ohne zu gucken wahrscheinlich auch an meinem Handy tippen, weil ich ungefähr weiß, wo die Buchstaben sind. Genau.
Wir treffen uns.
Das heißt, genau, und da hattest du schon das Gefühl, okay, alles, irgendwas in der Medienwelt und...
Ich fand es irgendwie total faszinierend, irgendwie immer so, ich habe relativ früh so viel gelesen, viel Magazine irgendwie mir auch irgendwie gekauft und fand es irgendwie voll spannend, wenn irgendwelche Leute irgendwie so berichtet haben, wo sie waren oder über irgendwelche Themen und so, und habe immer gesagt, so, boah, ist irgendwie voll cool. Und eigentlich war aber mein allergrößtes Thema immer Sport. Fußball über alles und bin da so voll eigentlich, dass ich die ganze Zeit dachte, ich werde irgendwann so Sportmoderator, Sportkommentator, Sportjournalist irgendwie im weitesten Sinne.
Sportmoderator, das heißt aber auch schon vor der Kamera sowas, richtig mit?
Ja, auch ob es jetzt irgendwie so vor der Kamera ist. Ich glaube, heutzutage kommst du da gar nicht mehr so richtig raus. Ne? Die haben ja alle dann irgendwie immer hier ihre Kopfhörer an dann blenden sie die nochmal kurz ein. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch gar nicht so richtig notwendig. So, da ist eher so die Stimme, die das Treibende ist. Und ich hatte einfach nur Bock, über Sport zu berichten, weil so irgendwie Ewigkeiten Fußball gespielt und dachte immer so, boah, irgendwie ist voll geil, und dann über seine Idole schreiben und hier und da konnte jeden Fußballer mit Geburtsdatum, Sternzeichen und Körpergröße irgendwie auswendig, und hatte mir so ein eigenes Sportheft so gebastelt. So immer aus dem Bravo Sport habe ich mir diese Steckbriefe so rausgeschnitten und habe die dann so in mein eigenes Sammelheft quasi so reingemacht.
Cool.
Das war dann so meine Bibel und da stand alles drin. Habe ich bis heute, ich habe sie vor 1-2 Jahren mal wiedergefunden und schon lustige Arbeit eigentlich.
Ja, sehr cool.
Ja, genau. Und dann kam es halt irgendwie, dass ich gesagt habe, das bringt mir irgendwie Spaß und da habe ich voll Bock drauf. Obwohl ich halt in Deutsch zum Beispiel irgendwie nie gut war. Ich habe irgendwie immer, wenn ich auf Zwang lesen müsste, irgendwie so ein Wojciech damals oder was auch immer,
gar
keinen Bock drauf gehabt.
Ja, ja. Ich habe das immer so gehasst. Ich habe es, also laut vorzulesen, ich bin es immer noch sehr...
Ja, oder auch diese ganzen komischen Analysen, die man macht und hier und da, das war irgendwie gar nicht so meine Welt, aber recht sicher so in Rechtschreibung und habe dann einfach so angefangen halt aber selber so ein paar Sachen zu schreiben, habe so gemerkt, so oh ja, irgendwie klappt das ganz gut und diese freien Kreativarbeiten, die waren irgendwie dann schon immer so, dass die Lehrer auch gesagt haben, oh ja, das gefällt uns. Naja, und irgendwann hat sich das dann einfach so immer weiter hochpotenziert. Dann habe ich geguckt, was kann man denn irgendwie so machen? Und dann habe ich in Hamburg halt mein Journalismusstudium gefunden, Sportjournalismusstudium. Und habe das dann durchgezogen und habe da ein bisschen studiert. Auf dem Gelände von Studio Hamburg. Das heißt, man hatte voll den krassen Praxisbezug. Warst irgendwie von Tag 1 irgendwie mit der Kamera irgendwie unterwegs. Also du wurdest immer so sehr universell ausgebildet. Und da ich, glaube ich, so meine erste Kamera auch mit 14, 15 so eine schöne analoge geschenkt bekommen habe, war ich immer so voll in diesem Fotografie-Game auch voll drin und habe das immer so parallel gemacht. So ein bisschen Texten, ein bisschen Fotos, alles zusammenfügen. Also ich bin kein Art Director so in der Form, aber ich habe irgendwie so meine Vorstellung davon, was schön ist und was nicht schön ist. Ja, und dann nach dem Studium ging es halt irgendwie so einmal zickzack durch die deutsche Medienlandschaft irgendwie. Ich glaube, angefangen mit einem Praktikum bei meinem ehemaligen Dozenten Guido Weiermüller, bei dem habe ich...
Shoutout to Guido an dieser Stelle.
Shoutout to Guido, geiler Typ. Bei dem habe ich eine Art Praktikum gemacht und war bei ihm halt so Regieassistent. Ich wollte eigentlich so in den Werbefilm dann irgendwann gehen nach dem Sport, weil ich so gemerkt habe, diese ganze blöde Sportwelt ist auch mehr Schein als Sein. Mhm. Die ganzen Fußballer haben nichts in der Birne, außer Mats. Shoutout an Mats. Ich darf ja hier keine Podstars-Testimonials beleidigen. Nee, Mats ist natürlich sowieso mein Held als Dortmund-Fan. Also von daher, der ist ausgenommen. Mhm. Nee, aber du wirst relativ schnell so desillusioniert von der Branche. So, ne? Die meisten Leute, mit denen du dich unterhältst, haben irgendwie eigentlich nicht viel zu sagen. Das sagt ja schon wieder alles aus. Und dann bin ich halt vom Sport super schnell weg. War Sport 1 in München und danach war ich irgendwie so, nö, kein Bock mehr, ich suche mir was anderes.
Ja,
und nach dem Werbefilm, Intermezzo, habe ich irgendwie auch meine Schlüsse draus gezogen und dann hat sich irgendwie so dieses Gesamtbild immer so Stück für Stück ein bisschen weiter zusammengesetzt, so wie so ein großes Mosaik.
Ja, und ich stelle mir so vor, so wie so eine Suppe, die du gerade baust, machst und halt immer wieder so ein bisschen was von verschiedenen reintust und gewürzt und immer wieder umrührst und dann noch nicht so weißt, wie es schmecken wird.
Und manchmal nimmst du auch wieder was raus.
Nimmst du wieder was raus und dann merkst du so, okay. Und du kreierst so deine eigene, in dieser Parabel Suppe, aber deinen eigenen sozusagen Platz in der Welt und deinen eigenen Job.
Genau, ich koche mein eigenes Süppchen. Das ist schon echt eine ganz gutes Beispiel. Irgendwie ich habe da wirklich alles reingeworfen. Ich habe halt irgendwie von Anfang an irgendwie gesagt, okay, was gibt es in der Medienbranche? Lass mal irgendwie alles ausprobieren und dann wird man sich schon irgendwo finden, wo man irgendwie so stecken bleibt. Ne? Dann ging es halt irgendwie vom Werbefilm noch irgendwie kurze Station beim Markenfilm, da dann irgendwie mal reingeschnuppert, von da aus ging's.
Werbung, du warst ja auch bei Jung von Matt, oder?
Genau, das kommt so noch ein Stück weit danach. Dann bin ich relativ auch desillusioniert wieder. Ich war immer sehr, sehr häufig voll euphorisch und dachte, boah, geil, ich glaube, das ist es. Und dann so, doch nicht. Aber trotzdem hat man die Erfahrung irgendwie so mitgenommen. Und heutzutage bin ich ja auch in so gerade Filmproduktionsdingern wieder halt voll drin. Aber so zum damaligen Zeitpunkt war es dann, hat es dann irgendwie nicht so gepasst. Weil ich aber auch nicht so Bock hatte auf diesen 0815-Scheiß. So, ja, du fängst als Praktikant an und dann bist du das und dann bist du das. Und irgendwie wollte ich immer so ein Stück weit irgendwie auch schneller vorankommen. Das soll gar nicht heißen, dass ich mich jetzt irgendwie immer so... Oh,
Vorsprünge, das heißt, ich glaube aber grundsätzlich alles... heutzutage wird ja auch mehr und mehr in diese Richtung gehen. Also dieses ganz stupide das und dann das gibt es halt nur, gibt es in einem Kreativbereich nicht mehr so viel.
Es gibt nicht mehr dieses komplett Lineare, ne? Genau. Dass du halt irgendwie sagst, so abgeschlossenes Studium, dann gehst du direkt zu deiner Agentur, dann bist du da 10 Jahre und dann wirst du Geschäftsführer. Das ist ja definitiv auch noch ein Weg, den man bestreiten kann. Bei mir war es aber so, dass ich mir wirklich so gesagt habe, ich schaue mal, was es noch so alles irgendwie im Portfolio gibt und gucke mich halt irgendwie um.
Genau, absolut. Radiomenschen kommen zu Fernsehen, Schauspieler machen Podcast.
Es gibt
ist
so
ja
viele
alles so
Quereinsteiger irgendwie auch. Und ich dachte so, ich will mich irgendwie auch jetzt noch nicht so komplett irgendwie auf irgendwas committen, wo ich jetzt die nächsten 5 Jahre bin. Und habe irgendwie gesagt, okay, das nimmst du mit, das nimmst du mit. Dafür sind ja auch Praktika im Endeffekt da gewesen. Und dann bin ich halt, weil ich nie die Chance hatte zu reisen, habe ich nach dem Praktikum dann irgendwie gesagt, ey geil, jetzt gönne ich mir mal so 3 Monate Auszeit. Das war so ungefähr zeitgleich, wo ich dann in den letzten Zügen so irgendwie von meinem Bachelor war. weil ich irgendwie alles hat irgendwie so immer so parallel neben meinem Studium so stattgefunden. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie so gemerkt, geil, das Reisen hat mir irgendwie auch nochmal voll was
gebracht. 3 Monate, wo warst du?
Ich habe nichts Großes gemacht. Also ich war im Endeffekt, hat sich das voll lustig ergeben. Ein Kumpel von mir, mit dem ich auch zusammen studiert habe, meinte halt so, ja, ich bin jetzt irgendwie für 2 Wochen in Portugal. Wir machen da halt irgendwie...
Da warst du surfen wahrscheinlich.
Na sicher.
Ja, was macht man denn sonst in Portugal?
Dann hat er gesagt, oder sein so, Buch schreiben. Hast du Bock mitzukommen? Und dann war ich irgendwie gerade so Ende Praktikum, war so, ja, let's do it. Und hatte alles überhaupt nicht geplant. Ich war wirklich nur die 2 Wochen eingeplant. Und dann hat sich alles so krass entwickelt. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe noch ein bisschen hier. Dann bin ich irgendwie einmal durch halb Portugal, Spanien, Frankreich getrampt. Meine Omi lebt in Südfrankreich. Dicke Shoutout an meine Omi.
Shoutout to Omi.
Und die habe ich besucht, die habe ich überrascht zu ihrem Geburtstag. Und dann bin ich auf unerklärliche Art und Weise irgendwann in Moskau und St. Petersburg gelandet.
Okay. It's a short trip, you know, from there to there.
Naja, nee, wie es dann irgendwie immer so ist. Es ergeben sich dann irgendwie so neue Freundschaften, neue Kontakte. Und dann habe ich mir ein bisschen Russland angeguckt. War auch bis dato irgendwie eine der faszinierendsten Reisen. Und dann bin ich irgendwie wieder zurück und hatte wieder voll den Elan und dachte so, geil, ey, jetzt besinnst du dich aber mal auf das, was du eigentlich mal gelernt hast, das ist irgendwie auch Schreiben.
Mhm.
Und dann kommt es halt eigentlich so jetzt so mehr oder weniger zu dem, was ich eigentlich auch mache. Da habe ich mich damals, weil ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder so in Berührung damit gekommen bist, kennst du noch das Prinz-Stadtmagazin?
Ja, kenne ich sogar.
Das gab es damals so in
A4. Gibt es nicht mehr, ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube heutzutage gibt es das, wenn dann, nur noch digital.
Es gab ja, also in Berlin gibt es ja das City und Tipp und dann gab es früher Prinz auch.
Ja, ich glaube Prinz gab es überall in Deutschland und der Rest war immer sehr so auf die jeweilige Städte. City zugeschnitten. Ne? Ja, und dann habe ich mich da irgendwie super blauäugig einfach nur als Redakteur in der Redaktion so beworben, hatte ja auch nichts vorzuweisen, außer irgendwie so 2 Texte, die ich mir aus den Fingern gesogen hatte. Hab dann irgendwie gesagt, so komm, hier, irgendwie Bock drauf, bei euch zu arbeiten. Das ist irgendwie so voll meine DNA. Ich habe Bock immer irgendwie es in Hamburg zu machen. Und dann haben sie gesagt, so ja gut, machen wir. Und dann war ich auf einmal da.
Mhm.
Ja, und dann bin ich irgendwie so in Berührung gekommen. Das war gerade dann so, ne, wir reden jetzt so von 2012. Und Facebook war so gerade so irgendwie im Kommen. Und man wusste nicht so genau, ist das jetzt irgendwas, was, is it a thing so?
Ja,
bleibt das oder nicht? Und ich hatte irgendwie aber schon relativ früh so für mich mit dem Erfahrungsschatz so aus dem vorherigen so verstanden, ja, ich glaube schon, dass es bleibt.
Ja.
Und habe dann halt irgendwie innerhalb des Verlags dann irgendwie gesagt so, ey, Cheffe, lass mal mehr Social machen, ich würde gerne Konzept schreiben. Und ich suche noch ein Thema für meine Bachelorarbeit und ich hätte halt mega Bock halt über digitale Stadtmagazine und deren Aktivierung im Kontext Social zu sprechen. Und der hat mich angeguckt und als wäre ich, keine Ahnung.
Wie alt war dieser Chef? Wahrscheinlich schon ein paar Jahre älter.
Ja, der war so, ich keine Ahnung, ich denke mal Mitte 40, Anfang 50.
Also an dieser Stelle kein Shoutout zu diesem Menschen.
Ach, ich glaube, mittlerweile tut es ihm leid irgendwie, weil er hat voll die große Chance ja eigentlich verpasst und ich will ihn da gar nicht reinreiten.
Nein, das es war dann so ein bisschen auch, man weiß
vor unserer Zeit und ich meinte halt einfach, let's do it und er war so, nee,
brauchen
also Originalzitat tatsächlich, ich glaube nicht, dass das Internet sich durchsetzen wird. Und da war ich so... auch wieder desillusioniert. Es zieht sich durch mein Leben. Ich war immer wieder enttäuscht und habe dann irgendwie gesagt, so gut, aber dann kann ich hier, glaube ich, auch nicht bleiben. Und genau zu dem Zeitpunkt kam Facebook aber mindestens so weit und eine Marke hatte es einfach ultimativ verstanden und das war der Business Punk.
Ja.
Ist damals aus so einer Ideenwerkstatt im Grunde und ja, Verlag halt irgendwie entstanden und war ja so das neue, geile Wirtschaftsmagazin. So ein bisschen so eine... Ne, bisschen lauter, ein bisschen bolder, ein bisschen
lifestyleiger. Wer waren denn die Redakteure da? Weißt du?
Chefredakteur war damals Nikolaus Röttger. Ich glaube, mit Anja Rützel zusammen halt.
Das wollte ich gerade sagen, weil nicht Anja Rützel ist eine gute Freundin von mir und ich liebe sie und sie
Anja
war
Rützel, beste Journalistin eigentlich mit in Deutschland, muss man sagen.
Yes! Shoutout to Anja Rützel.
Ja, ich liebe ihre Kolumnen aus dem Dschungelcamp und was auch immer. Ja, genau. Die beiden haben das zusammen auf jeden Fall irgendwie nach so gepitcht und dann haben die sich durchgesetzt, irgendwie in einem Abwasch auch, glaube ich, mit der Beef damals noch. Und auf einmal gab es dieses junge, wilde, tolle Wirtschaftsmagazin und die haben eine Release-Party gefeiert. Und über so 1, 2 Umstände, die jetzt auch gleich noch wirklich interessant werden, bin ich auf dieser Release-Party gelandet. Und zwar hat mein Co-Founder von Geheimtipp damals sozusagen verantwortlich für den Social-Media-Bereich von Gunnar und Jahr meinen Namen rausgepickt und dachte, ach, der Typ sieht eigentlich ganz interessant aus, ich glaube, den lade ich mal ein. Das war so ein typisches Gewinnspiel von so Gästelisten.
Ja,
und dann kam ich da ins 25 Hours alleine in die Hafen City an einem regnerischen Donnerstagabend, glaube ich, und dann stand ich da auf dieser Release-Party irgendwie so ein bisschen verloren und dachte mir so, ja cool, also das ist jetzt also so eine Release-Feier von einem, das war die erste Ausgabe von so einem Magazin. Ja, ganz interessant, haben sie ganz nett gemacht, aber was soll ich denn jetzt hier machen?
Ja.
Ja, und dann kam eben Patrick halt irgendwie an und meinte, moin, ja, ich habe dich ausgepickt, lass mal ein Bierchen trinken. Ja, und dann haben wir irgendwie relativ schnell so gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und dann kam er natürlich gleich so an und meinte, komm, ich stell dir mal hier Chefredakteur vor und das ganze Team. Und keine Ahnung, es war so intuitiv. Ich habe mich ja nicht um einen Job beworben oder so, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Party war, auch noch bei der Prinz gearbeitet.
Ja.
Und dann hieß es halt einfach nur, ja, das hier ist Nikolaus. Und dann so, ja, moin, ja, was machst du denn? Ja, mhm. Und dann, ja, aha, okay, ja, bist ein bisschen unglücklich, höre ich jetzt gerade raus. Ja, willst du einen Job bei uns haben?
Nein.
Und dann war es wirklich so, ja, kannst du nächste Woche anfangen? Und war ich so, okay, auch wieder so ein bisschen überfordert. Und ja, klar, so, why not? Bei der Prinz halt lebewohl gesagt und meinte, sorry, wenn ihr halt keinen Bock auf mich habt, dann muss ich halt irgendwie meine Chance woanders suchen.
Aha.
Und war dann halt irgendwie, ich glaube, wirklich 3 Tage später oder so. Also Freitag, also nur den Freitag quasi noch im Prinzbüro, gesagt, ich gehe. Und am Montag bei der Business Punk angefangen.
Oh mein Gott.
Und auf einmal war ich halt irgendwie, habe ich mich so gefunden, weil ich so dachte, so hätte mir jemand jetzt vor meinem Journalismusstudium gesagt, dass ich halt in so einem coolen Verlag wie Gruner und Jahrmer arbeite. Mhm. Ja, ich glaube, das hätte ich unterschrieben. Und ja, auf einmal war cool. Ich da so, ne, und hatte so einen geilen Ausweis mit meinem Bild drauf und ja, war einfach im Team von Business Punk und wir haben geilen Scheiß gemacht und ich war so komplett irgendwie von Anfang an verantwortlich halt für den Social Media Bereich und man hat mir auch voll die Verantwortung halt gegeben. Also von Anfang an, ich war jetzt kein Praktikant oder sowas, sondern es war so direkt Freelance-mäßig so eingestiegen und komm, regel mal und wir vertrauen dir da schon.
Krass.
Und dann habe ich halt den Kanal halt irgendwie damals von ehemaligen Mitarbeiter irgendwie übernommen.
Und wie lange hast du da gearbeitet?
Ein Jahr. Und in diesem Jahr haben Patrick und ich uns dann immer besser kennengelernt. Also ne, waren zusammen ein bisschen feiern und waren zusammen Feierabendbierchen trinken und haben irgendwie schon so die ganze Zeit überlegt, also er kommt eher so aus dieser vertrieblichen BWL-Seite und hat die Kooperation eingetütet. Ich habe sie aktiviert, ich habe die Visuals gebaut, ich habe die ganzen Sachen rausgehauen, die Sachen getextet. Und wir haben sofort gemerkt, yo, das klappt.
Und yo, das klappt.
So ist es. Und ja, dann haben wir irgendwann gemerkt, ey, lass uns mal irgendwie selber was machen.
Ja.
Weil irgendwie haben wir so gemerkt, so ist voll geil, wenn man sich so als Business-Kollegen kennenlernt und dann irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge ist und dann irgendwie war da so ein Esprit in der Luft und war so, okay, lass mal irgendwas ausdenken.
Okay, und dann, jetzt kommen wir immer mehr zum Zentralen. Also, du und Patrick, ihr sagt, yo, ihr versteht euch gut und jetzt kommt es.
Jetzt kommt es. Ja, ehrlich gesagt, es war auch schon immer noch mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
Absolut, ist ja klar.
Aber genau, es hat sich dann so entwickelt. Ganz kurz nur noch für den Kontext. Es war halt so eine sehr, sehr zerrüttete Zeit. Die Wirtschaftsmedien von Gruner Jahr haben sich irgendwie mehr oder weniger aufgelöst, sind dann nach Berlin gezogen, so große Pleite der Financial Times Deutschland. Und auf einmal war das Büro der Business Punk halt auch in Berlin.
Mhm.
Ich dann in den ersten Monaten noch mit nach Berlin gegangen und dachte irgendwie aber auch so, oh nee, Berlin ist nicht meine Stadt, sorry. Kann ich irgendwie nicht machen. Ich glaube, ich muss so zurück nach Hamburg. War dann halt irgendwie noch bei einer anderen PR-Agentur zwischenzeitig und habe dann mal mit Patrick so ein bisschen an der Idee gefeilt. Und weil wir beide damals, das war so auch ungefähr die Zeit, wo die ganze Open-Air-Geschichten losging.
Mhm.
Schöne Techno-Open-Airs, Grünanlage im Schanzenpark, Entenwerder, so, ne?
Dogville.
Ja, Dogville kam sogar erst noch später. Also war auch schon da, aber das war jetzt nicht so das krasse Techno-Open-Air-Ding. Oder Elektro oder was auch immer. Und dann haben wir halt gesagt so, ey, wo können wir uns denn eigentlich informieren, wenn wir jetzt irgendwie aufs nächste Open Air wollen? Und wir waren immer ganz gut informiert, weil wir halt so ein paar Leute kannten, die das veranstaltet haben. Und haben dann gesagt, dann lass uns doch halt irgendwie eine Plattform machen, wo die Leute halt irgendwie wissen, wo was abgeht.
Mhm.
Ja, und dann war halt die Idee zu Open Airs Hamburg geboren, unserem ersten kleinen Social Media Baby. Und irgendwie haben wir so ein paar Sachen richtig gemacht, vor allem, glaube ich, der Zeitpunkt. Das war so die typische Goldgräberstimmung. Ne? Man hatte damals noch so angezeigt bekommen, keine Ahnung, bla bla bla, Likes, Open Airs Hamburg. Und es gab so diesen Schneeballeffekt und alle Leute haben es dann geliked. Und nach 3 Monaten hatten wir irgendwie 50.000 Fans und waren dann so, okay, ey, geil, was machen wir denn damit? Ja, und dann haben wir halt irgendwie immer die ersten Kooperationen eingetütet. Dann haben wir das erste Mal so bezahlte Sachen, so dass wir nach dem Motto, dass wir ein paar hundert Euro dafür bekommen haben, dass wir eine Party gepostet haben, die kommerziell war. Trotzdem haben wir immer wieder so redaktionelle Sachen von so kleinen Dingern, die aber auch angemeldet waren, die man nicht auflösen
konnte. Das war alles auf Facebook.
Das war alles auf Facebook.
Und habt ihr da auch schon relativ schnell auch dann Werbung nur halt für richtige Events, die ihr dann promotet habt.
Es war so, die ersten Monate war es eigentlich fast alles nur organisch und da waren wir so froh, wenn wir auf eine Gästeliste gekommen sind oder so ein paar Free Drinks hatten, weil wir ja so immer noch in unserem Job halt irgendwie waren und das auch gar nicht so richtig brauchten und auch gar nicht so am Anfang jetzt irgendwie wussten, wie regeln wir das, also über wen oder wie oder was rechnen wir das denn ab. Und dann kamen halt die ersten Kooperationen halt irgendwie und Patrick war da immer sehr hinterher, wie gesagt, eher ein bisschen Business getrieben. Ja, dann hat sich das so entwickelt, dass wir irgendwann so Richtung Spätsommer so die ersten bezahlten Dinge hatten und dann musste halt eine Firma her. Dann haben wir halt gesagt, hey, im Herbst finden oder auch im Winter finden ehrlicherweise nicht mehr so viele Open Air statt. Wie können wir damit umgehen und wie können wir eine Plattform schaffen, wo es auch um mehr als Feiern geht? Weil wir waren irgendwann dann auch so, ja, ist ja geil, geht's immer nur auf Open Air zu gehen, ist jetzt halt auch irgendwann langweilig. Wie können wir halt auch den Kulturaspekt mit reinbekommen? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Was gibt es so für Geheimtipps? Was gibt es so für Orte, die niemand kennt?
Dann kam dieses Wort zum ersten Mal.
Und dann kam das Wort Geheimtipp halt irgendwie zustande und wir waren beide so, ey, das ist so geil deskriptiv, die Leute werden es feiern. Die haben sofort eine Ahnung, was da irgendwo passiert. Geheimtipp Hamburg, das suggeriert dir irgendwie was. Und auch wenn wir mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr nur Geheimtipps posten, sondern natürlich einfach das ein Synonym für, oder unser Name für das Stadtmagazin ist, hat es uns in der Anfangszeit so krass geholfen, weil die Leute haben wirklich, ne, ich glaube, wir hatten 40.000 Fans in der ersten Nacht, nachdem wir das Ding gelauncht haben. Das Ding ist sowas durch die Decke gegangen, dass wir sogar, glaube ich, in der Bild-Zeitung, kann man nicht ganz stolz drauf sein, aber immerhin in der Bild-Zeitung auf Seite 1 gelandet sind mit dem kleinen Phänomen.
Ja, also schon.
War schon irgendwie lustig. Und dann war uns irgendwie so klar, irgendwie haben wir hier einen Need getroffen, irgendwo haben wir hier irgendwas richtig gemacht und waren aber beide auch einfach noch voll in unseren Jobs und konnten das ja jetzt gar nicht so nebenher eigentlich machen.
Und wie lange hat das gedauert, bis ihr dann das beide hauptberuflich gemacht habt?
Na, wir haben 2014 dann die erste GbR gegründet, ne, so wie man es damals noch gemacht hat, weil Patrick war dann zu der Zeit tatsächlich in Berlin und hatte einen anderen Job. Ich bin zum 01.01.2014 damals zur Jungformat Sports gegangen. War so einer der allerersten, nachdem, das ist die Agentur, die sich halt tatsächlich nur um Sportmarketing dreht. Und ich hatte irgendwie voll Bock da drauf und dachte, das wäre irgendwie eine ganz, ganz gute Adresse, weil ich könnte mich so ein bisschen wieder aus dem Sportkontext heraus engagieren und ich kann halt irgendwie Werbung machen, ich kann Konzepte schreiben, ich kann Social Media machen. Mhm. Das war für mich halt irgendwie voll die gute Rechnung. Damals hatten wir das noch gar nicht auf dem Schirm, da hatten wir so gesagt, das Geheimtipp-Baby, das läuft so ein bisschen nebenher und ist ein bisschen extra Money. Und dann ist das Ding halt einfach in den Jahren 2014 bis 2016 so durch die Decke gegangen, dass wir irgendwann damit halt ja mehr verdient haben als in unseren eigentlichen Jobs. Mhm. Und dann stellt man sich natürlich so die Frage, komm Digi, jetzt müssen wir halt auch einfach mal uns trauen und das machen. Man hat noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei Patrick gedauert, aber klar. Dann zum 01.01.2016 habe ich dann Jungformat hinter mir gelassen. Mit den Erfahrungen, die ich niemals missen will, einfach super geile Ausbildung, einfach nochmal super geile Kunden betreut. Und habe dann gesagt, so jetzt fühle ich mich auch mutig und vorbereitet genug, um an den Start zu gehen. Ne?
Und dann
ging's los. Und dann haben wir ein kleines Büro bezogen, haben unsere erste Festangestellte, Merle, eingestellt.
Shoutout to Merle,
definitiv. Unsere Redaktionsleitung. Haben eine neue geile Website gebaut und waren dann so ein kleines Team halt von 4 Leuten und haben so gesagt, okay, lass uns das mal angucken, wohin sich das irgendwie entwickelt.
Was für verschiedene Rubriken habt ihr denn da? Also Geheimtipps, Festivals, hattest du ja schon gesagt. Essen wahrscheinlich.
Genau, also das ganze Kulinarik-Thema ist natürlich mega big und ich glaube, das ist auch so das Thema, was bei uns am meisten gesucht und gefordert wird, weil ich glaube, jeder hat irgendwie so dieses Gefühl, in der Stadt richtig anzukommen oder angekommen zu sein, wenn man so in den Szeneläden unterwegs ist. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dir halt sage, hey, lass uns mal in die Katze gehen, dann ist das halt irgendwie so voll der Standard und jeder kennt die Katze auf dem Schulterblatt. Wenn ich jetzt aber irgendwie zu dir sage, hey, lass uns mal in Bar XY gehen. Und du sagst so, hä, die kenne ich nicht. Okay, yeah. Jetzt denken alle, Bar XY ist eine neue Bar. Ich wollte jetzt halt irgendwie eigentlich gar keine Werbung betreiben für irgendwen. Aber wir waren halt irgendwie so sofort, wenn du, glaube ich, innerhalb deiner Stadt halt dich kulinarisch oder halt irgendwie so Nightlife-mäßig, Essen- und Trinken-mäßig auskennst, dann bist du irgendwie so drin, dann gehörst du irgendwie dazu. Und deswegen ist das ein großes Thema bei uns.
Und da hast du auch, also weil ich komme wieder zurück auf meine wunderschöne Parabel von der Suppe, weil jetzt kannst du ja auch, oder beziehungsweise dafür hast du ja auch wahrscheinlich ganz oft die Fotos gemacht, oder? Korrekt, hast du auch wieder Fotografie mit eingebaut?
Fotos, Videos, Grafiken, kam so alles in der Anfangszeit irgendwie so über meinen Tresen, weil wir das halt irgendwie komplett aufgeteilt haben. Ich habe mit diesem ganzen Business-Kram und administrativ eigentlich erst sehr viel später mich so richtig beschäftigt, weil ich halt mit meinem Partner da halt einfach einen Typen hatte, der das halt aus dem FF konnte. Und dann war es halt für uns einfach so eine ganz klare Kompetenzteilung, die bis heute einfach total Sinn macht. So. Mhm. Ich bin da eher der Kreative, er ist eher der Pragmatische und guckt auf die Zahlen, ich eher auf die Buchstaben und auf die Fotos und auf die Pixel. Und so hat sich das sehr, sehr gut aufgeteilt, aber irgendwie wurde es dann halt einfach direkt vom Pensum halt immer mehr. Das Stadtmagazin war nicht das einzige, so ich glaube, wir haben insgesamt so 6 Rubriken gehabt, in denen wir halt unterschiedliche Artikel halt die Woche rausgebracht haben und andere kleine Postings, so kleinen Snack-Content. Und das ist dann einfach super schnell gewachsen, weil wir auch gemerkt haben, je mehr man sich Vollzeit damit halt irgendwie beschäftigt, desto mehr Optionen hast du dann irgendwie das Ding halt auch nach oben so zu skalieren. Und dann kamen halt ganz schnell die anderen Städte dazu, uns gibt es ja auch in München und Köln. Und haben wir gesagt, okay, wir brauchen da Teams, die sich darum kümmern. Wir wollen das Ganze halt irgendwie deutschlandweit ausbauen.
Genau, weil du brauchst ja explizit Leute da, die ja euch die Geheimtipps geben.
Voll,
weil die müssen ja da wohnen. Man kann nicht sagen, ich glaube oder...
Ich habe halt für mein Praktikum bei Sport 1 damals 6 Monate in München verbracht. Deswegen hatte ich so irgendwie voll das gute Gefühl für München und war auch immer noch so, geile Stadt. Ne? Ja. Also so neben Hamburg so echt meine Stadt in Deutschland, wo ich mich einfach voll wohlfühle. Und habe aber in der Zeit einfach tolle Leute kennengelernt. Die haben dann halt einfach gesagt so, ey, wir glauben dran und wir unterstützen euch dabei.
Kurze Frage. Und zwar, also für Geheimtipps musst du ja wahrscheinlich immer relativ positive Sachen schreiben. Für die Sachen, für die du Tipps gibst. Jetzt habe ich nur kurze Frage. Hast du denn schon mal ein Yelp-Review geschrieben, was unfassbar schlecht war? Machst du sowas generell?
Nee, also ob ich eine Yelp-Review...
Hast du schon mal eine Yelp-Review geschrieben?
Ich glaube, ich habe auf TripAdvisor mal tatsächlich bei einem Gastro-Erlebnis, wo ich mich wirklich verarscht vorkam, habe ich einmal wirklich Dampf abgelassen. Aber ich glaube, das ist wirklich das Einzige in meiner Vita, wo ich angry drauf war und sagte so, okay, das geht so nicht. Aber ansonsten ist Geheimtipp tatsächlich ein rund positives Magazin.
Genau, das meine ich deswegen als Kontrast.
Ja. Wäre ganz lustig eigentlich, so No-Geheimtipp irgendwie nochmal zu machen.
Ja, vielleicht wäre das einfach nur zu sagen, weil bei mir ist es so, ich bin auch, es ist ja ein Schlagmensch von Leuten, die zum Beispiel YouTube-Kommentare ablassen oder Yelp-Reviews schreiben, die immer die das Gefühl haben, ja, jetzt deren Meinung ist so wichtig, die wollen das irgendwie so beschreiben. Aber ich habe auch nur zweimal, glaube ich, ein Yelp-Review. Einmal ein Yelp-Review und einmal ein Film IMDb-Review.
Welchen und, Film? Also positiv oder negativ?
Ja, und das ist es, weil ich habe sie halt, ich kam mir auch super verarscht vor und habe halt negativ, aber halt dann, ich habe halt gemerkt, es macht relativ viel Spaß, einen negativen, weil es halt unfassbar witzig ist. Ja? Also wenn ich habe einen, das war in Rom und ich habe eine Pizza bestellt und die Champignons waren halt es war halt überhaupt keine italienische Pizza, sondern es war halt so, man hat so gesehen, wie der
Und das
typ,
in die, Rom.
Also. Und das in Rom, genau. Und dann habe ich einfach so in Englisch dann halt gesagt, this is und
bisschen dann halt Dampf ablassen.
Ein bisschen
halt,
Dampf ablassen, aber das wirkt dann, während man schreibt, merkt man halt auch, wie albern man ist, dass man so Dampf ablässt und dann wird es halt natürlich auch etwas witzig.
Das Ding ist, dass ich mittlerweile halt irgendwie so ein gespaltenes Verhältnis zu genau so welchen Reviews und sowas irgendwie habe, weil dadurch, dass ich ja quasi halt auch, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich irgendwie zu, so mit zu der ganzen Salt and Silver Gang gehöre, kriegen wir halt echt für unsere Restaurants manchmal so Rezensionen, wo man wirklich vom Stuhl kippt und sagt, meine Güte, was ist denn bei euch irgendwie schiefgelaufen? Also wir sind doch alles erwachsene Menschen. Wenn mal irgendwas schiefläuft, dann sprich doch mit uns.
Ne? Meine ich ja, das ist einfach, das sind eine Art Schlag von Mensch, der das halt...
Absolut, ja.
Und man weiß auch nicht, wo sie gerade herkommen.
Ach, also das ist in den meisten Fällen einfach komplett auch unsachlich. Das, man kann es halt irgendwo nachvollziehen, weil man irgendwie sich so ärgert, aber es ist so unsachlich und einfach nur komplett überzogen und es wird dann halt einfach das gesamte Erlebnis halt irgendwie negativ bewertet, was manchmal ja sicherlich der Fall sein kann, aber naja. Nee, aber seitdem halt irgendwie ein bisschen anderes Verhältnis zu solchen Sachen.
Es ist lustig, weil ich überlege mir ja Fragen und schreibe die auf und recherchiere ja ein bisschen über dich. Und manchmal werden auch die Redaktion hier bei OMR schreibt auch ein paar Fragen auf, an denen ich mich auch manchmal ranhänge. Aber ich muss dir eine Frage vorlesen, die eine von der Redaktion geschrieben hat.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Wenn du schon so lachst.
Nein, und ich lese es jetzt vor. Genau, hier. Deine Freundin und du seid ja vor einigen Wochen in einer derbe, sicke Wohnung gezogen. In Klammern Loft, Dachgeschoss mit gläsernem Roof. Siehe Instagram-Story-Highlight bei Carla. Das ist anscheinend deine Freundin Carla.
Korrekt.
Hier steht da, damn. Großgeschrieben, ja, alles großgeschrieben. Wie seid ihr an diese Wohnung gekommen? Hamburger Wohnungsmarkt, worst thing ever.
Ja.
So, also ich glaube, dieser Mensch, der, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, wirklich nicht. Der hat versucht, mich ein bisschen nachzumachen mit dem Englischen und damn, anscheinend sage ich das oft. Aber ich glaube, hier kommt auch ihre eigene Bedarf raus. Oder er, es kann ja auch ein er gewesen sein. Der anscheinend irgendwie auf Wohnungssuche ist. Aber willst du diese Frage beantworten?
Wie ich rangekommen bin? Super stupide. Einfach der Hamburger Wohnungsmarkt auf sämtlichen Kanälen halt irgendwie beobachtet und halt irgendwie geguckt, was gibt es irgendwie im Angebot. Und es war da natürlich schon ein bisschen Glück dabei. Wir haben uns eigentlich auf eine andere Wohnung halt in der Straße beworben. Und bei der Vermietung kam...
Okay, das ist alles langweilig.
Ne?
Das
okay.
Aber wir sagen ja einfach, ich Google noch, einfach irgendwas.
Ich gebe noch eine gute Antwort. Also können wir ja rausschneiden. ich würde sagen, der Hamburger Wohnungsmarkt ist behindert. Man muss einfach echt Zeit haben und man muss Glück haben. Es gibt keine Erfolgsformel. Und ich bin sehr, sehr glücklich.
Man muss ganz reich sein. Nein, ich weiß nicht. Man muss
Glück haben.
Ja, genau. Man muss einfach Glück haben. Bist du handwerklich begabt?
Ich würde...
Zeig mal deine Hände.
Ich würde sagen, nein.
Oh, das sieht aus wie...
Akademikerhände. Nee, ich habe irgendwie mit Handwerk eigentlich in meinem Leben nicht so viel zu tun gehabt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der an einem IKEA-Schrank, Regal, was auch immer System verzweifelt. Mhm. Aber es gibt da irgendwie auch Leute, die einfach eine deutlich größere Passion dafür haben. Aber jetzt in der neuen Bude ist es tatsächlich so, dass ich das erste Mal gemeinsam natürlich mit meiner Freundin,
ja, sonst, aber die hat
ich auf dem Deckel, ein schönes Regal gebaut habe und irgendwie so voll Bock drauf habe, einfach auch mehr in diese Richtung DIY so zu machen eigentlich. Ich glaube, es gibt auch irgendwie da so eine Halbwertszeit oder so ein gewisses Alter, was man erreichen muss, dass man daran Spaß hat. Oder man hat halt irgendwie, keine Ahnung, voll den ambitionierten Heimwerk-Daddy, der einem so viel zeigt und war bei mir nicht der Fall, deswegen muss ich mir das jetzt langsam selber erschließen. Aber irgendwie macht's Bock, ja, so ein bisschen rumtüfteln.
Du warst auch jetzt vor kurzem für 3 Wochen in L.A. oder in California mit Carla.
Korrekt.
Shoutout to Carla.
Shoutout.
Wie war das? Wie war es cool? Ich habe Fotos gesehen.
Ja, also es war für mich das allererste Mal USA und irgendwie war es halt voll surreal, weil irgendwie so, wenn man hat ja immer so seine Erwartungen, wie wird's, was geht da eigentlich ab und trotzdem auch so ein bisschen Skepsis, also ist es wirklich so oberflächlich, wie alle sagen?
Ist es einfach, ja.
Wie doll merkt man den Trump-Einfluss, whatever. Und wir waren halt irgendwie so von der ersten Minute an so voll abgeholt, wir hatten halt voll die geile Zeit, sind von San Francisco gestartet und sind dann halt über Big Sur nach L.A., dann weiter über die ganzen Buchten Encinitas, San Diego und als Abschluss-Highlight dann zu meinem Geburtstag in den Joshua Tree National Park. Und ich muss sagen, also lange nicht mehr so einen guten, schönen, abwechslungsreichen zwischen Urban und Natur Urlaub verbracht. Also es ist halt eine andere Welt da drüben. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ey, ist komplett auf Dauer, da muss ich halt irgendwie jetzt sofort hinziehen. Aber ich finde gerade so San Francisco und L.A. haben eine krass magische Wirkung. So dieses ganze Hollywood-Ding, dieses ganze... ja, so epische, mhm, was man aus irgendwelchen Filmen kennt. So, wir sind total blöd dann irgendwie so an den Drehlocations von so ein paar Filmen oder von Modern Family oder sowas vorbeigefahren. Und das war total geil, das irgendwie alles so mal zu sehen und so nah dran zu sein. Ne? Mhm,
ja.
Aber war, glaube ich, auch irgendwie voll das gute Timing. Also so, wenn ich irgendwie so eine Empfehlung aussprechen kann, einen kleinen Geheimtipp quasi, dann ist so dieses Oktober in Kalifornien einfach eine mega Reisezeit. Mhm. Also,
ja, weil es nicht zu heiß ist. Und ja. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren?
Ja, vielleicht in L.A. dann. Mal gucken.
Geheimtipp, okay.
Nee, wir schauen mal. Also, ehrlicherweise, wenn man jetzt nochmal so ein kleines bisschen wieder so zurückrudert, wo wir eben irgendwie angekommen sind, so, wir sind mit Geheimtipp eigentlich jetzt gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, da, wo wir eigentlich sein wollten. Wir haben jetzt irgendwie so die nötigen Strukturen, wir haben das nötige Team zusammen, wir haben uns auch nochmal so ein bisschen neu erfunden. Wir sind so vom Stadtmagazin, ne? Wir haben, mhm, über diese Suppe gesprochen und so. Das Stadtmagazin war ganz lange halt so die einzige große Zutat da drin. Und dann haben wir so die Agentur und die Filmproduktion, mhm, und Beratung und sonst was irgendwie im Mediakosmos alles so mit reingeschmissen. Und jetzt sind wir eigentlich so das... Ja, das Unternehmen, was ich eigentlich irgendwie immer so im Sinn hatte. Also wir haben einfach echt jetzt gerade so genau die Leute eigentlich endlich zusammen und genau die Strukturen geschaffen, dass man jetzt immer so richtig geil strukturiert und schön arbeiten kann. Und dementsprechend so, ich würde mir wünschen, dass es in 5 Jahren sich weiterhin noch so anfühlt, dass man jeden Tag gerne ins Büro kommt, dass man jeden Tag einfach so geilen Scheiß macht, wie, ja, wir irgendwie gerade machen. Und man kann es jetzt irgendwie immer in dieser Branche so super schwer vorhersehen. Ne? Ich habe jetzt keine großen 5-Jahres-Pläne, ja, und sage mir, bis dahin müssen wir in den und den Städten sein. Ich habe voll Bock drauf, dieses Geheimtipp nochmal zu internationalisieren, einfach weil ich super gerne durch die Welt selber reise. Weil ich super gerne selber durch die Welt reise, so rum. Mhm. Und,
ich glaube, ich habe es auch schon mal andersrum gehört.
Aber. Ja, whatever. Ich habe voll Bock, so dieses Geheimtipp Everywhere irgendwann nochmal so an den Start zu bringen. Ne, dass man so eine Plattform hat mit den schönsten Orten auf der ganzen Welt, so die, mhm, kuratiert sind. Aber ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass wir weiterhin einfach so einen geilen Job machen, weiterhin irgendwie in dem Team so gut zusammenarbeiten und gucken, dass wir da halt irgendwie in den nächsten Jahren halt auf jeden Fall noch ordentlich Deutschland, kann man ja schon mal national getippen sagen. Ja, nicht nur mit Geheimtipps versorgen, sondern auch einfach mit geilen Kommunikationskonzepten und guten Ansätzen halt irgendwie nach vorne peitschen.
Du warst ja in L.A. und du kennst ja bestimmt Ellen DeGeneres. Kennst, mhm, du die?
Ja, meine Freundin ist ein großer Fan. Ich,
ja?
Ich halt eher so mit Jimmy Fallon. Mhm. Aber
ja, ich gucke mir öfters mal so auf YouTube immer wieder was an. Und wenn du Lust hast, würde ich mal gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar gibt es bei Ellen immer sowas, das heißt Ellen's Burning Questions. Mhm. Und da dachte ich, machen wir mal Katjas Burning Questions. Und das ist einfach, ich frage dich ein paar Fragen und du drückst da drauf, hier.
Okay.
Ding, ding, man hörte schon. Und es gibt ja kein richtig und falsch, sondern einfach so schnell du kannst die Fragen beantworten. Nicht lange überlegen, einfach bam, Shoutout. Ich habe jetzt ein Ticking-Geräusch reingemacht. Okay. Das Komischste vor dem, was du Angst hast. Falsch, Entschuldigung, ich frag's nochmal. Das Merkwürdigste, vor dem du Angst hast.
Irgendwelche ekligen Tiere, keine Ahnung, irgendwelche Spinnen, die sich in der Nacht auf mein Gesicht.
Ekliges Spiel. Okay, ich habe eins. Ich will auch eins machen. Und zwar, ich habe immer Angst davor, die Spülung, dass ich die nicht richtig rausgewaschen habe und dass die Leute denken, ich hätte meine Haare nicht gewaschen und die fertig aussehen, nur weil ich den, dann muss ich allen immer erklären, nee, ich habe einfach nur die Spülung. Das ist eine Angst, eine komische Angst, vor der ich Angst habe. Auch heute Morgen hatte ich diese Angst.
Ich habe eher so einen Tick, glaube ich, oder so, aber ja, ich habe irgendwie immer, ich muss mir so alle 2 Stunden einfach so die Hände waschen. Oder mindestens,
wirklich?
Ja, ich habe irgendwie, weiß nicht, ich finde das irgendwie...
So, ja. OCD. Alle 2 Stunden, aber wie heißt der? Eddie Murphy ist ja auch so, aber ich glaube, das ist schon eher krankheitsbedingt.
Der, ja, ist bei halt, mir ist es nicht krankhaft, aber ich bin halt irgendwie so, dass irgendwie habe ich irgendwie manchmal so das Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Das ist so.
Und machst du auch so dieses Desinfektionsdingens? Nee. Das ist eher nicht
einfach
so.
Einfach schön mit einer Seife und dann ist
gut. Ja, schön. Ein gutes Händewaschen ist auch.
Ein gutes Händewaschen ist.
Das Kind mit so vielen Händeschütteln, die man immer so an
Tier
und dann lehnst du dich
auf der U-Bahn und so, alle, die immer die Hände schütteln, ist komisch. Aber ja, früher als Kind, als die Eltern immer gesagt haben, und wasch dir die Hände, bevor wir essen. Ich war immer so, Und jetzt, wenn ich ins Restaurant gehe und dann nochmal zu meiner Begleitung sage, Entschuldigung, ich gehe mir kurz die Hände waschen. Ach, das ist erstmal geil zu sagen und danach kommt man sich immer so gut vor. Das ist schon gut. Okay, nächstes Spiel. Spielrunde. Finger auf den Buzzer.
Mhm.
Was ist dein Lieblingsschwimmwort?
Du Halotri.
Sag nochmal.
Du Halotri.
Du Halotri. Was heißt das? In welchem
Das ist nicht mein Lieblingsschwimmwort. Mir fällt gerade so ein... Ich müsste mal, dieses Spiel ist nicht für mich. Ich muss mir irgendwie kurz überlegen. Was ist denn mein Lieblingsschimpfwort? Die sind halt alle wahrscheinlich irgendwie, wenn ich sie in so einem Kontext habe, dann sind die alle so ein bisschen vulgär.
Ich hab. Fuck. Weiß ich, das ist halt so simpel, das sagt man immer. Lieblingsschimpfwort. Vielleicht du Sau? Nein.
Du Sau? Du Sack, du.
Du Sack finde ich schlimm. Sack ist schon schlimm.
Ja, ich muss die Runde nochmal zurückstellen. Ich muss mal darüber nachdenken.
Aha, wir kommen wieder zurück.
Okay.
Oh, was ist die letzte Lüge, die du erzählt hast?
Dass ich heute noch ins Büro komme und es aber nicht schaffen werde, weil ich bei dir sitze.
Ja, okay, sehr gut. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, was? Wer würde dich spielen?
Ja, einfach nur, weil ich Bock drauf habe, Leonardo DiCaprio.
Absolutely. Was für einen Ratschlag würdest du dich als Zwölfjähriger geben? So genau so steht das auch hier. Diese Fragen sind Wort für Wort genauso vorgelesen.
Mach's genauso, wie du es geplant hast. Oder mach's genauso, wie du es jetzt durchgezogen hast.
Das ist leider falsch. Das war ein Witz.
Okay. Nein.
Es gibt kein richtiges Falsch. Also mach's genauso, ja.
Ich würde einfach sagen, glaub an dich und glaub an das, was du halt irgendwie so in deinem Kopf hast und es wird schon irgendwie passen.
Das ist cool. Ich würde sagen...
Lass dich vor allem nicht so verunsernund desillusionieren. Also wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, dann war ich eigentlich immer mutig, dass wenn irgendwie sowas war, dass ich auch keinen Bock drauf hatte. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mein 12-jähriges Ich nochmal treffen würde, würde ich sagen, mach's genauso, wie du es gemacht hast.
Oh. Was ist dein Lieblingskörperteil an dir selbst?
Oh, das sind so...
Ist es a burning question?
Burning questions.
Mein Penis.
Ich finde meine Waden gut. Ich habe so lange Fußball gespielt, ich mag meine Waden.
Okay,
Das ist auch das, was alle anderen immer sagen. Also von da ist irgendwo was Wahres dran, glaube ich. Aber das müssen wir rausschneiden, das klingt scheiße.
Nein. Ja, können wir, wie auch immer du willst, aber es klingt nicht scheiße. Ich überlege gerade, was wäre mein Lieblingskörperteil an mir selbst.
Ja, das ist nämlich.
Es ist ein schwieriges Ding. Unfortunately mag man halt so viele Sachen nicht, weil an sich selbst, weil man ja immer wieder denkt, man will.
Ja, ich glaube, unfortunately ist eher, dass wenn man sagt, so selbstbewusst damit umgeht, in der heutigen Zeit, dass immer gleich so ist.
Ist arrogant oder so.
Oh mein Gott, wie arrogant bist du denn so? Ne?
Ja, das ist aber, das soll auch nicht so sein. Ich glaube, sagen würde meine Augen oder so.
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen.
Ja. Währenddessen streiche ich gerade ihn über seine Waden. okay.
Noch eine burning question.
Ich mach nochmal. Was war dein Spitzname als Kind?
Der ist immer noch aktuell. Janni.
Ja. Da wären wir auch schön, eigentlich bei einer schönen, guten Endrunde. Und zwar, Janni ist nämlich auch dein Name bei Instagram.
Korrekt.
Genau. Und ich habe da ein bisschen durch rumgestöbert und willkürliche Fotos geliked. Es ist ein sehr schönes sehr schöner Account, wo man auch deine Fotografiekunst sehen kann. Benutzt du da nur verschiedene Filter oder machst du das mit Kamera?
Ich bin tatsächlich so richtig Hobbyfotograf oder habe auch schon so ein bisschen professionell fotografiert. Ich habe meine Leica meistens mit dabei, wo immer ich hingehe und habe
deine Leica?
Und habe mir meine eigenen Settings quasi so gebaut, wie ich das irgendwie schön finde.
Cool.
Lustigerweise sind in Kalifornien so viele Leute dann irgendwann so auf Instagram-Stories geantwortet und meinte so, ey, kann ich auch deine Presets kaufen? Und ich war so, oh mein Gott, nein, auf gar keinen
Fall. Was heißt das, Presets, nur für unsere Hörer da draußen? Und mit Hörern meine ich so nicht. Ja,
quasi so die Filter, die du auf die Bilder dann irgendwie drauflegst, okay, damit sie so die gewünschten Effekte haben. Mhm. Ne?
Lieblingsschimpfwort, kommen wir wieder zurück.
Ich habe immer noch keins, ich bin einfach ein viel zu guter Mensch. Nein, Quatsch, ich glaube, es ist immer so voll im Kontext, dass ich dann halt irgendwie, ne, ich ärgere mich gerade selber so. Ich bin dann immer so, ich lass mir irgendwas für diese Person irgendwie auch irgendwie einfallen.
Oh, das so richtig Knöpfe drücken, ist das so richtig?
Ich hab tatsächlich so eine Liste, ich guck da jetzt nochmal rein. Da sind so dann so Sachen dabei wie, du bist aber ganz schön aufmüpfig, Holterdiepolter, Heidewitzka, du kleiner Pappenheimer. Was ist das hier für ein Klamauk? Mumpitz, Donnerlittchen, Pappalapapp, Firlefanz, du Früchchen, Frechdachs finde ich sehr gut. Frechdachs, das ist es, jetzt bin ich drauf
gekommen. Aber weiter. Was?
Ja, du Schlingel, du drei Käse hoch, du kleines Leckermäulchen, du Rotzlöffel. Was ist das für ein Firlefanz? Jetzt müssen wir aber schnurstracks querfeld ein, mal über dein Kokolores nachgrübeln. Und zwar nicht schummeln hier. Jetzt schummel ich ja doch, ne? Aber es sind alles so Sachen, wo ich so denke, ey, eigentlich hat die deutsche Sprache voll die geilen Sachen.
Super.
Und, I love it.
Jan, Mr. Jan Traupe, das war ein wunderbares Interview, wunderbares Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Mich auch, vielen Dank.
Das war's schon. Wir schlagen jetzt ein. Wir winken ins Mikro.
Ciao, ciao. Hat mich gefreut, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Kurz bevor wir aufhören, hattest du noch eine Frage an mich?
Du hast viel zu wenig eigentlich von dir erzählt. Also eigentlich habe ich noch ziemlich viele Fragen, aber ich glaube, die klären wir dann jetzt anschließend bei einem kleinen Feierabendbierchen.
Sehr schön. Und hier nochmal an dieser Stelle, wenn ihr wissen wollt, wie schön meine Augen und wie schön Jans Waden sind, folgt uns doch auf Instagram, auf Nie gehört. Und ja, wie gesagt, tausendmal danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und Geheimtipp und all diese anderen Sachen, das verlinken wir ja euch natürlich auch.
Na sicher.
Ciao, Jikowski.
Tschüss, Jikowski. Aufmüpfig, Zinnober, Papalapap. Früchtchen, Schlingel, Mucksmäuschen still, Kokolores, Potzblitz, Dröge, Haderlump, Töricht, aufgemerkt, Kinkerlitzchen, eine dicke Lippe riskieren, Jacke wie Hose, Gott zum Gruße, rabenvoll, ein Mann von Format, hinter die Binde kippen, auf die Lampe gießen, die Gurgel ölen, ein reinschmettern, ordentlich mal durch den Tisch treten. Ein Hühnchen rupfen, da wo der Pfeffer wächst. Kognitiv retardiert. Okay. Den Teufel an die Wand malen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.